Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Heute gibt es den vierten Teil der Predigtreihe über das Buch der Sprüche. Wir hatten im ersten Teil eine kleine Einführung in das Buch der Sprüche. Da haben wir uns einen Überblick verschafft. Dann habe ich über Besonnenheit gesprochen. Dann letzte Woche ging es um Faulheit. Das haben wir alle sehr genossen, diese Erinnerung. Und heute geht es um die Gewalt der Zunge. Ihr seht es schon. Und ich beginne mal mit Gebet. Vater, wir danken dir, dass dein Wort, wenn es gesprochen wird, wenn es erklärt wird, wenn es ausgelegt wird, durch die Kraft des Heiligen Geistes etwas in uns bewirkt. Das ist der Zuspruch, den wir aus deinem Wort sehen, das Versprechen, was du gibst. Und Herr, darauf verlassen wir uns jetzt. Herr, es reicht uns nicht, irgendwie etwas zu hören, was nett und interessant ist, was wir uns in unser kleines Büchlein schreiben können, was wir eines Tages in unser Regal stellen können, sondern wir bitten dich, dass du in unseren Herzen etwas aufschreibst, was tatsächlich und wirklich Einfluss auf unser Leben hat, so dass wir dir zur Ehre leben können und dich verherrlichen können. Danke für dieses Thema und ich danke dir, dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist. Amen. Die Macht der Worte oder die Kraft der Worte oder die Kraft der Zunge, das hat immer so ganz unterschiedliche Themen beziehungsweise Titel, dieses Thema. Und ich war mit 18 auf einer Bibelschule für ein Jahr und da wurde dieses Thema schon sehr oft betont. Ich war auf einer sehr charismatischen Bibelschule in Bad Gandersheim, war eine coole Zeit. Und wenn dann verschiedene Mitstudenten dann so Testpredigten halten sollen, da haben sie sich dann manchmal dieses Thema rausgesucht. Da hat man einen ziemlich großen Fundus und da kann man ziemlich viel predigen und lehren. Und leider habe ich das so wahrgenommen, dass dieses Thema sehr oft übertrieben wird oder in einer ungesunden Art und Weise, so wie ich das wahrnehme, behandelt wird. Deshalb habe ich mich eigentlich in den letzten Jahren, also ich habe noch nie über die Macht der Worte gesprochen. Das ist heute das allererste Mal nach über 10 Jahren Predigen, dass ich mich diesem Thema widme. Das ist auch für mich was ganz Besonderes, weil ich das erlebt habe, dass das ein Stück weit teilweise wie so ein Aberglaube behandelt wurde. Ja, wenn zum Beispiel war das verpönt, dann zu sagen, ja, ich fühle mich irgendwie nicht so gut und vielleicht werde ich ja krank. Nein, nein, das darfst du auf keinen Fall sagen, weil dann wirst du nämlich krank, weil das ist nämlich Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und das kannst du nur nicht machen. Und auch wenn man sich Sorgen gemacht hat und die Sorgen ausgesprochen hat und nein, das darfst du nicht sagen, nicht so viel negativ reden. Ein großes Ding war auch, du darfst nie etwas Negatives über eine andere Person sagen, es sei denn zu der Person direkt. Steht überhaupt nicht in der Bibel, das ist eine völlige Übertreibung, aber irgendwie war das so, ja, das ist halt so und so legen wir das jetzt aus. Und es gab keine wirkliche Differenzierung zwischen was ist denn eigentlich Lüge, was ist Falschheit, was ist Verleumdung, was ist üble Nachrede. All diese Begriffe verschwommen irgendwie in einem und daraus kam dann irgendwie so ein charismatischer Aberglaube, der mich immer abgestoßen hat. Und deswegen habe ich immer so einen großen Bogen darum gemacht und jetzt ist es nun endlich soweit. Denn die Sprüche sind voll mit Bibelversen über das Reden an sich und wie wir reden sollen. Über 100 Bibelverse allein im Buch der Sprüche. Ja, bei Faulheit waren es 23. jetzt sogar 100. Also es ist wirklich sehr wichtig und kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Und deshalb ist es ja entscheidend, dass wir uns damit beschäftigen. In einer gesunden Art und Weise. Und wenn Gott mir Gnade gibt, können wir das heute auch so machen. Okay, wir kommen mal zum ersten Punkt. Der Bibelvers, um den es heute hauptsächlich geht oder von dem aus ich alles nehme, um euch das zu erklären, ist Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Unser erster Punkt trägt die Überschrift, wer sie liebt. Das ist auch sehr oft, wenn ich diesen Bibelvers gehört habe, wurde sehr viel über den ersten Teil gesprochen, aber überhaupt nicht über den zweiten Teil. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, da kann man sich noch irgendwie leichter was zusammenreimen und denken und erklären, worum es hier geht, aber dann, wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. So, was bedeutet es, die Gewalt der Zunge zu lieben? Wer die Gewalt der Zunge liebt, ist sich zuallererst ihrer bewusst. Wer die Gewalt der Zunge liebt, ist sich ihrer bewusst. Es geht um ein Bewusstsein über die Kraft, über die Gewalt, die Autorität, die unsere Worte haben. Das bedeutet, eine Person, die die Gewalt der Zunge liebt, plappert nicht einfach so daher und denkt, das hat keine Konsequenz und irgendwie, ja, Worte sind Schall und Rauch, sondern eine Person, die die Zunge liebt und die Gewalt der Zunge liebt, spricht Worte bewusst aus. Die Zunge, also das Instrument, was uns befähigt, Worte auszusprechen, ist der deutlichste Indikator von Weisheit und Torheit. Wir haben darüber gesprochen, dass es ja bei dem Buch der Sprüche um die zwei großen Themen Weisheit und Torheit geht, die sich gegenüberstehen. Und am deutlichsten merkt man, ob eine Person weise oder töricht ist, wenn wir ihr zuhören. Ja, wenn sie den Mund aufmacht, dann merken wir immer schon schnell, was dabei rauskommt und ob das jetzt nun Weisheit oder Torheit ist. Erkennt man, wie sie ihre Zunge gebraucht. Sprüche 17, Vers 28, müsst ihr nicht aufschlagen, das könnt ihr, wenn ihr Notizen macht, euch mit aufschreiben. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt. Für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Also einfach, das ist schon mal eine gute Botschaft für uns. Es gibt eine Abkürzung, um weise zu gelten, ja. Das ist etwas, was grundsätzlich mal erstmal eine gute Empfehlung ist. Einfach mal die halten, ja, einfach mal die, ihr wisst schon, was ich meine, erstmal nichts sagen, ja, besonders wenn man keine Ahnung hat und wenn man nicht so richtig weiß, worum es geht und man auch nicht so richtig die Person, die vor einem steht, vielleicht auch nicht so richtig kennt, bevor du aussprichst, was du sagst, erstmal einen Gang zurückschalten und erstmal leise sein und nichts sagen, weil einfach nur, indem du nichts sagst und als weise giltst, wirst du für verständig und weise gehalten. Einfach nur, indem du schweigst. Ich war einige Jahre später, nachdem ich von der Bibelschule weggegangen bin, wieder da mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Und wir waren auf so einer Sommerbibelschule. Und da saßen wir im Speisesaal. Und im Tisch hinter mir hatten sie ein Gespräch. Und da war ein Vater, so ein Familienvater auch. Und der war so... Man lernt sich ja dann so kennen über die Tage und dann, das war so einer, der so war ganz zurückgezogen, hat gar nicht viel geredet, hat immer alles so andächtig beobachtet und da hat jemand anderes, so ein etwas jüngerer Mann da mit am Tisch gesessen und hat gesagt, ja, du strahlst so eine Weisheit aus, irgendwie so eine Tiefe und irgendwie so eine Ruhe. Und da habe ich mich nur umgedreht und gesagt, selbst der Narr kann, wenn er schweigt, als verständig gelten. Und dann hat er gesagt, ja, genau, das bin ich. Also, ihr könnt schon viel erreichen, indem er einfach nur schweigt und die Zunge nicht benutzt. Denn anhand unseres Sprachgebrauches merkt die Person, die uns zuhört, ob wir weise oder töricht sind. Das, was aus unserem Herzen, was über unseren Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen, sagt Jesus. Und deshalb ist es, ist es so ein starkes Thema im Buch der Sprüche. Wer die Zunge liebt, der wird ihre Frucht essen. Mit deiner Zunge säst du Worte. Wir hatten auch letzte Woche über das Gesetz oder das Naturgesetz von Saat und Ernte gesprochen. Und hier ist diese Denkweise liegt hier zugrunde, dass wenn ich meine Zunge benutze, wenn ich Worte aus meinem Mund rauskommen lasse, dann sähe ich die in die unsichtbare Welt hinein, in Personen hinein, in mich selbst hinein. Ich sähe Worte überall, wo ich rede. Und wer das bewusst tut, gezielt tut, wird positive Frucht von diesen Worten, die er selbst ausgesprochen hat oder die sie selbst ausgesprochen hat, ernten. Das hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben diese Redensart, Worte sind Schall und Rauch. Ja, oder mein Vorgesetzter bei der Firma, bei der ich mal gearbeitet habe, mal gesagt, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Da hatte ich irgendwie mit ihm 2 Wochen vorher gesprochen, wir hatten was abgesprochen und dann habe ich ihm gesagt, na, ich habe das doch gemacht, wie Sie das gesagt haben. Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und er wollte einfach sauer sein, egal was die Fakten sagen. Und dann, ja, okay, Torheit, ja. Habe ich nur gedacht. Im hebräischen Denken sind Worte nicht Schall und Rauch, sondern Worte sind Gegenstände, sind nicht Gegenstände in dem Sinne, sondern sind Taten. Wenn ich etwas ausspreche, ist es im Hebräischen nicht so wie, ja, da habe ich was gesagt und ob das jetzt nun stimmt oder ob das jetzt nun wichtig ist oder was das für Auswirkungen hat, spielt keine Rolle, sondern das ist wie eine Tat, das etwas ist, was ich tue, woran ich gemessen werden kann. Etwas, was wichtig ist im hebräischen Denken und die ganze Bibel ist voll davon. Worte haben bleibende Auswirkung und deshalb Bedeutung. Wenn sie Schall und Rauch wären, dann wäre es wirklich egal, was wir sagen und was wir plappern und dann wäre unser Geschwätz von gestern wirklich völlig uninteressant. Aber sie sind nicht Schall und Rauch und sie sind nicht egal, weil sie eine Auswirkung haben, haben sie Bedeutung. Die Zunge zu lieben bedeutet, sich bewusst zu sein, dass jedes Wort eine Saat ist und dass ich die Frucht dieser Saat essen werde. Frucht des Todes oder Frucht des Lebens. Sprüche 13, Vers 3. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut es zu seinem Unglück. Auf den Mund Acht zu geben, das bedeutet es, die Zunge zu lieben. Die Worte nicht einfach nur so raussprudeln zu lassen und rausfließen zu lassen, wie bei einem Wasserfall, ohne darüber nachzudenken, sondern sich die Worte bewusst zu wählen. Und ich möchte auch ein paar Sachen sagen über Worte und Sprache allgemein. Denn Worte oder unsere Fähigkeit zu sprechen sind Schätze. Das ist etwas Markantes, was uns unterscheidet von der Tierwelt. Ja, man kann den Tieren so coole Tricks beibringen, dass sie so ähnliche Sachen machen können. Irgendwie der Affe, der auf einem Einrad irgendwie Flöte spielt oder sowas. Das funktioniert, das kann man machen, aber wir können ihnen nicht beibringen zu sprechen. Wir können ihnen, den Tieren, nicht beibringen, sich ihre Gedanken auszudrücken, ihre Gefühle auszudrücken. Sprache ist im Grunde das, was uns menschlich macht, was uns hervorhebt aus der Schöpfung. Um was uns die Stellung als die Krone der Schöpfung gibt. Warum? Sprache ist Göttlichkeit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus selbst gibt sich diesen Titel, das Wort Gottes. Es ist Sprache, die uns in diesen Stand versetzt, dass wir in dem Bilde Gottes geschaffen sind. Das sind sehr tiefe Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr Sonntagnachmittag dafür empfänglich seid. Ich finde das schon stark. Worte sind aus Göttlichkeit, aus Göttlichem geboren und uns anvertraut. Wenn ein Papagei Worte sagt, dann imitiert er nur den Laut. Ich habe vor kurzem auch auf YouTube so ein Video gesehen von so einem Elefanten in Korea, der die Worte seiner Tierpfleger nachahmen kann. Der steckt sich da so den Rüssel rein und dann ist es wie, als ob der reden würde. Aber der macht das nur nach. Genauso wie der Papagei das nur nachmacht. Der Papagei wird sich nie hinsetzen und über seine Gedanken und Gefühle sprechen und was er noch für einen Plan im Leben hat und was er heute Abend machen möchte. Das wird der Papagei nie machen, weil der Papagei plappert nur nach. Er redet nicht, wie ein Mensch redet. Das können nur wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Worte und die Fähigkeit zu reden als ein göttliches Geschenk, als etwas, was uns adelt, verstehen. Und wenn wir das in unser Mindset reinbekommen, dann werden wir ganz schnell zu dem, der lieber schweigt als redet. Ja, weil diese Worte der Göttlichkeit entspringen, in Gott entspringen, die Fähigkeit zu sprechen, deshalb haben sie so eine große Kraft und so eine Gewalt. Sich dessen bewusst zu sein, das bedeutet es, die Zunge zu lieben. In meinem zweiten Punkt werde ich auf die negativen Auswirkungen, also die Gewalt zum Tod, sprechen. Wir hatten ja vorhin hier in Sprüche 18 gesagt, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wir werden uns zuerst mit der Gewalt zum Tod beschäftigen. Grundsätzlich gilt eine Faustregel, die wir uns alle einprägen können, beziehungsweise ein Bibelvers, den wir uns alle auswendig in unser Gehirn reinhämmern können. Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Je höher die Anzahl an Worten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesen Worten sündigst. Das führt uns wieder zurück zu unserem weisen Spruch, ja? Einfach mal die Klappe halten, um das mal schön auszudrücken. Das ist besser. Ich möchte mit euch drei Bereiche beleuchten, anhand derer wir erkennen können, dass die Zunge eine Gewalt zum Tod ist. Sprüche 12, Vers 18, Punkt A. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Worte haben die Macht, Menschen zu verletzen. Mit unseren Worten können wir einander Schmerzen zufügen und uns wehtun. Steht das auch hier oben? Ja, Sprüche 12, Vers 18. Das heißt, dass wir in durch unsere Worte die Gewalt, die Autorität haben, eine andere Person einzuschüchtern, sie zu erniedrigen oder dass wir bewirken, dass sie sich minderwertig fühlt. Wir können sie herabsetzen in ihrem Wert. Wir können etwas Negatives, etwas sagen, was dieser Person in der Seele, im Herzen wehtut und was sie einschüchtert. Mit unseren Worten haben wir deshalb eine gewisse, nicht eine völlige, aber eine gewisse emotionale Macht übereinander. Natürlich nicht nur im Negativen, auch im Positiven. Zum Positiven kommen wir dann später. Aber jetzt sind wir erstmal beim Negativen, damit ich mache es jetzt nicht mehr andersrum. Ich fange mit dem Schlechten an und ende mit dem Guten, damit ihr alle erbaut aus dieser Predigt rausgeht und dann nicht denkt, ach, der David, was der heute uns wieder angetan hat. Wir haben eine emotionale Macht, uns gegenseitig weh zu tun. Wir können uns mit unseren Worten Schaden zufügen. Dabei gibt es zwei wichtige Maßstäbe oder Indikatoren, die quasi festlegen, wie viel Macht dein Gegenüber hat. Und das ist Nähe und Reife. Je näher dir eine Person steht, je wichtiger eine Person dir ist in deinem Leben, desto mehr Macht hat sie mit ihren Worten. Wenn meine Frau etwas Fieses oder Gemeines, würde sie natürlich nie machen, über mich sagt oder zu mir sagt, dann hat das wesentlich mehr Auswirkungen, als wenn irgendwie XY, den ich noch nie gesehen habe, der mich gerade auf der Straße trifft und mir eine Beleidigung ins Gesicht wirft, das hebt mich überhaupt nicht an. Aber wenn das jemand sagt, der mir wichtig ist, der mir nahe ist, ein guter Freund oder meine Kinder oder meine Eltern oder irgendwie jemand, mit dem ich eine engere Beziehung habe, wenn der mir sowas ins Gesicht schlägt und so ein Wort über mich ausspricht, das tut mir viel mehr weh. Das ist dieser erste Maßstab. Und der zweite ist der Stand unserer persönlichen Reife. Je unreifer eine Person ist, also wenn diese Person ein geringes Maß, jetzt kommt ein Fachwort, an Selbstdifferenzierung hat, desto größere Macht haben die Worte anderer Personen auf sie. Okay, ich versuche das zu erklären. Was ist Selbstdifferenzierung? Selbstdifferenzierung ist die Fähigkeit, heraus oder zu wissen, wo ich anfange und die andere Person und aufhöre und wo die andere Person anfängt. Meine eigenen Lebensziele, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Werte festzulegen, unabhängig davon, was die anderen Personen um mich herum denken. Das ist Selbstdifferenzierung, und eine Person, die selbstdifferenziert lebt, ist eine reife Person. So, und wir sind alle auf dem Weg in diese Richtung, hoffentlich, ja. Und wir sind noch nicht angekommen an dem Stand, wo Jesus war, aber Jesus war jemand, der völlig selbstdifferenziert gelebt hat. Ihm war das egal, was die Leute um ihn herum gedacht haben, was die gesagt haben, was die erwartet haben, ob die laut gejubelt haben oder ob die ihn den Berg runterstürzen wollten. Er hat einfach sein Ding gemacht. Das ist eine selbstdifferenzierte Person. Und Heiligung bedeutet, mehr und mehr in Selbstdifferenzierung zu wachsen. Und das zu tun, was Gott uns gegeben hat. Egal, was die anderen sagen. So, und je weniger ich selbstdifferenziert bin, desto mehr Macht hat mein Gegenüber über mich. Nicht weil der andere böse ist, sondern in erster Linie, weil ich mich selber noch nicht abgegrenzt habe, weil ich nicht bewusst weiß, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich will. Und das gibt der anderen Person Macht über mich, mit Worten mir weh zu tun. So, und wenn wir diese beiden Indikatoren zusammennehmen, kommen wir ganz schnell bei der Bevölkerungsgruppe an, die am verwundbarsten ist durch Worte. Bei Kindern. Kinder sind überhaupt nicht selbstdifferenziert, in keinster Weise. Diese Reise beginnt erst so ganz langsam in kleinen Schritten mit der Pubertät. Kinder sind der Widerhall ihrer Eltern. Das, was ich in sie reingegeben habe, das kommt auch wieder raus. Die haben sich das nicht überlegt und haben entschieden, ja, ich will so ein Mensch werden. Nee, so funktioniert das nicht. Kinder sind Kinder. Und sie haben sehr enge Bindungen zu ihren Eltern. Und wenn dann die Eltern kommen und dem Kind etwas Negatives mit auf den Weg geben und eine Beleidigung ablassen oder irgendwie sich lustig machen über das Kind, dann hat das enorme Auswirkungen auf das Herzen, auf die Seele des Kindes. Mein Vater hat zum Beispiel früher zu mir gesagt, ich habe es nicht hingekriegt, den Reifen zu wechseln beim Fahrrad, da hat er gesagt, ja, du bist ein Nichtsnutz, wofür kann man dich eigentlich gebrauchen? Und das hinterlässt Wunden und das hinterlässt hinterlässt Wunden und Narben und Dinge, die, wenn solche Dinge gesagt wurden, das begleitet einen eine ganze Weile, bis man irgendwann als Erwachsener durch Gottes Gnade an den Punkt kommt und sagt, okay, vielleicht sollte ich nochmal darüber nachdenken und nochmal dahin zurückgehen und nochmal mit Jesus darüber sprechen und ihn bitten, dass er mich heilt. Worte haben große Macht, besonders wenn uns Personen, die uns sehr nahe stehen und wenn wir in einem sehr unreifen Stand sind. Genau. Und das ist nicht nur bei Eltern so, wenn wir jetzt bei Kindern nochmal sind, sondern auch wenn Geschwister etwas sagen. Ja, einige der gemeinsten Dinge, die jemals zu mir gesagt wurden, hat mein Bruder zu mir gesagt. Und ich habe noch viele andere gemeine Dinge gehört. Und das hinterlässt Spuren, aber auch Lehrer, Autoritätspersonen und so weiter und so weiter. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass unsere Worte gefährlich sind. Dass wir bräuchten theoretisch einen, es wäre gut, wenn es vielleicht so einen Waffenschein geben würde, ja. Wenn du so eine Waffe kaufen willst, dann musst du erstmal so einen Waffenschein machen und irgendwie, weil das könnte ja sein, und dann, ich weiß nicht genau, wie das Prozedere ist, aber wahrscheinlich wirst du geprüft, ob du Vorstrafen hast und sowas. Leider gibt es sowas nicht für Worte, denn sie sind genauso gefährlich und können auch enorme Schäden hinterlassen. B. Sprüche 12, Vers 22. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Ganz kurz zur Erklärung, das Wort Gräuel ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, was wir häufig verwenden in unserem Sprachgebrauch. Gräuel ist etwas, ist eine, nicht eine normale Sünde, sondern das ist etwas, was ein Ekelgefühl beim Herrn, bei unserem Gott hervorruft. Es gibt in der Bibel Sünden und es gibt Gräuelsünden. Genauso wie es auch jetzt in den Nachrichten war, es gibt Kriegsverbrechen und es gibt Gräueltaten. Das ist dann nochmal eine Stufe drüber. Das ist etwas, was größtmögliche Ablehnung und ein Gefühl des Abstoßens in uns hervorruft. Und hier heißt es, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Falsche Lippen sind nicht einfach nur Lügner. Das wäre zu einfach. Du kannst die Wahrheit sagen und trotzdem falsche Lippen haben. Mit falschen Lippen sind diejenigen gemeint, die nicht ehrlich sagen, was sie wirklich denken und empfinden. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 34 zu den Pharisäern, Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also Jesus sieht da fast schon eine dämonische Macht dahinter, wenn eine Person etwas im Herzen hat, aber etwas anderes ausspricht. Ja, die sind ja immer zu Jesus gekommen, oh Meister, guter Meister, du lehrst so toll und so gut und du redest so die Wahrheit, aber jetzt sag uns mal das und das. Und in ihrem Herzen haben sie ihn überhaupt nicht als guten Meister und guten Lehrer gesehen, sondern sie haben ihn verachtet. Übertreibungen sind falsche Lippen. Ausschmückungen, um besser dazustehen, sind falsche Lippen. Schmeichelnde Worte, wenn ich einer Person etwas Positives sage, nur aus dem Grund, damit ich bei der Person besser dastehe, das sind falsche Lippen. Ihr merkt schon, das ist ganz schön tricky. Ihr könnt immer die Wahrheit sagen, könnt immer ja, schön christlich unterwegs sein und alle denken, boah, der geht mit dem Herrn, der ist wirklich fromm, aber Gott sieht, ob du falsche Lippen hast. Und ob du mit falschen Lippen redest. Die Indianer hatten immer gesagt bei Kaumai, du sprichst mit gespaltener Zunge. Damit könnte ich ja mehr was anfangen, aber ja. Freundlich Hallo sagen und jemanden überschwänglich freundlich begrüßen, haltet euch fest, können falsche Lippen sein. Sprüche 27, Vers 14. Da ist einer, der wünscht, am Morgen früh aufgestanden, seinem Nächsten mit lauter Stimme Glück, aber als Verwünschung wird es ihm angerechnet. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, frisch aufgestanden, die Sonne strahlt und irgendwie ist alles, das Leben ist schön. Und er sagt, guten Morgen, ich wünsche dir Glück, lieber Nachbar. Und alle sagen, oh, der ist aber freundlich, so ein toller Nachbar. Aber Gott sieht auf sein Herz und sagt, das war ein Fluch, den er ausgesprochen hat. Weil in seinem Herzen Fluch war, weil in seinem Herzen Ablehnung war, weil in seinem Herzen Hass war, kann doch aus seinen Lippen nicht auf einmal Freundlichkeit und Liebe sein. Das sind falsche Lippen. Wenn wir gegenüber Personen Groll, Kritik, Verbitterung empfinden und wir uns aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil wir uns unsicher fühlen, weil wir uns nicht trauen oder weil unsere Erziehung das irgendwie widerspricht oder unsere Kultur das nicht angesagt ist, wir das nicht ansprechen und wir das nicht klären mit der Person. Aber dann, wenn wir der Person begegnen, sagen, hey, oh Gott segne dich, so schön, dass du da bist und komm, lass dich mal einen Arm nehmen und wie war deine Woche? Das sind falsche Lippen. Also ich finde das ja verrückt. Da ist einer, der wünscht, am Morgen früh aufgestanden, seinem Nächsten mit lauter Stimme Glück, aber als Verwünschung wird es ihm angerechnet. Okay, Punkt C. Ich weiß, wir haben es gleich geschafft, wir haben den Tiefpunkt gleich erreicht und es geht wieder nach oben, wenn wir uns da mit dem Positiven beschäftigen. Punkt C, Zynismus und zwanghafte Ironie. Ich habe ganz bewusst zwanghafte Ironie geschrieben, weil Ironie an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Jeder, der ein bisschen näher mit mir befreundet ist, der weiß, dass ich gerne mal so einen trockenen Witz irgendwie raushaue und mein Gesicht ist ganz ernst und ich sage irgendwas ganz ernst, dauert es 1-2 Sekunden und dann stellt die andere Person fest, das war aber nicht ernst gemeint. Und das ist durchaus ein legitimes Mittel, Ironie anzuwenden, auch in einer Predigt oder in irgendwie einem Vortrag, um etwas zu verdeutlichen oder in einem Text. Das kann man alles machen. Wenn allerdings Ironie zwanghaft ist, und in mir drin etwas mich antreibt, ironisch zu sein, und meistens wird Ironie ja benutzt, um etwas zu überdecken, was eigentlich da ist, dann ist es schädlich. Sprüche 26, Verse 18 und 19. Wie ein Wahnsinniger, der feurige und todbringende Pfeile abschießt. Ich glaube, Elberfelder heißt es, wie ein Wahnsinniger, der Feuer und Tod schleudert. So ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt und dann spricht, ich habe nur gescherzt. Es war nur ein Witz. Ich weiß nicht, ob ihr das Ende dieses Verses vermutet hättet, ja, wie ein Wahnsinniger, der feurige und todbringende Pfeile abschießt, wie so ein Amokläufer, der wild um sich schießt. So ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt und dann spricht, ich habe nur gescherzt. Ironie, das lese ich noch kurz vor, Ironie und auch Zynismus sind in der Sprache ein legitimes Mittel, um einen Sachverhalt zu kritisieren, ja, habe ich schon gesagt. Jedoch haben es Zynismus und Ironie an sich, sich dem Kritisierten gegenüber zu entfernen und zu entfremden, ihn nicht mehr als Mensch wahrzunehmen, sondern ausschließlich als Gegenstand der Kritik. Ich bin jetzt ganz erstaunt über das, was ich hier geschrieben habe. Ja, das stimmt. Wenn ich eine Maske des Witzes und des Scherzes aufsetze und dabei über Themen spreche, die wichtig sind und die die Beziehung betreffen und die Person betreffen im Innersten, und ich dabei Scherze und Witze mache, dann schade ich der Beziehung, ich schade der Person und ich sehe dann nur noch das, worüber ich mich lustig mache, das, was ich kritisiere, und sehe nicht mehr die Person, wie es ihr geht, wenn ich sie kritisiere, mit meiner Ironie, mit meinem Zynismus. Ich war früher katastrophal da drin. Es gab Leute, die waren von ihrer Charakterstruktur genau das Umgedrehte von mir, und die haben es einfach nicht verstanden, ja. Wenn ich irgendwie so einen Witz gemacht habe oder irgendwie so ein was Ironisches gesagt habe, das ratterte ganz lange, und dann hat jeder Witz dann immer so ein Nachspiel. Ihr kennt das vielleicht, also vielleicht kennt das auch nicht, aber man droppt so einen Gag, so einen Witz, und dann muss man das noch so ganz lange erklären und irgendwie die ganze Wirkung ist verpufft. Und ich war jemand, der anderen Menschen sehr viel geschadet hat und wehgetan hat mit meiner Ironie. Und woher hatte ich diese Ironie? Diese Ironie habe ich mir angeeignet als Strategie, mit Dingen umzugehen oder mit Personen umzugehen, die mich stören oder die mich herausfordern. Und das habe ich nicht im Bibelseminar gelernt und auch nicht von Jesus persönlich, sondern das habe ich aus meiner Familie mitgebracht. Das ist etwas Altes, weil das ist so, das war in unserer Familie, in der ich aufgewachsen bin, ganz normal. Wir haben Scherze übereinander gemacht, wir haben uns übereinander lustig gemacht, haben uns beleidigt. Ja, also ich weiß noch, ich war einmal da, da waren dann so Leute da, die kannten uns noch nicht, und der hat dann gesagt, wie redest du denn mit deinem Vater? Und ich war so, wie rede ich mit meinem Vater? Normal, so reden wir immer miteinander. Also für andere war das furchtbar, aber ich wusste nicht so richtig, ja, was ist jetzt, habe ich jetzt das falsch gemacht? Das war bei uns ganz normal. Das ist etwas, etwas, was Jesus aus uns rausholen möchte. Diese Denkweisen und Arten und Weisen, wie wir gelernt haben zu reden, die aus unserer Verlorenheit kommen, aus unserer Ursprungsfamilie. Und das müssen wir lernen, reif zu werden und anders zu reden. Und oft ist mit Ironie auch, wird etwas gedeckelt, wird etwas beschützt, eine Unreife, ein Minderwert und ein Ungeheiltsein. So war das bei mir auf jeden Fall auch. Aber unser Ziel ist es, ein liebevolles Miteinander zu haben, wo die Wahrheit im Zentrum steht. Liebe weicht nicht der Wahrheit aus oder umschifft sie großräumig, dass ich ja nicht irgendwie dann den wunden Punkt beim Bruder oder bei der Schwester berühre, dass sie nicht wieder ausflippt oder ausrastet, sondern Liebe geht nur mit Wahrheit. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. 1. Korinther 13. Wenn ich allerdings einen Witz nehme oder irgendwie einen Spruch nehme, um diese Wahrheit zu kommunizieren, aber nicht direkt sie auszusprechen, das ist etwas Unheiles, etwas Ungöttliches, wo ich meinen Nächsten im gewissen Sinne betrüge und dann sage, ich habe doch nur Spaß gemacht, sei alles okay. Darf das wird der Herr aus uns heraus heiligen und heilen. Genau, wir streben ein liebevolles Miteinander, bei dem Wahrheit zentral ist. Auch die Wahrheit, die mich stört. Wenn wir nicht lernen, Dinge, die uns stören, zu kommunizieren, dann kommen sie als Ironie oder Zynismus wieder raus. Was drin ist, kommt raus. Das ist so die alte Regel. Ja. Was in deinem Herzen ist, das wird rauskommen. Und du entscheidest, wie. Okay, das Thema ist sehr komplex. Wir könnten da noch lange weitermachen. Aber wir gehen über zum Leben. Ich kann mal ganz tief ausatmen. Punkt A. Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Vorhin hatten wir eine mit unbedachten Worten Das ist wie ein, wenn wir mit unbedachten Worten reden, verletzen wir mit, wie mit einem Schwert. Und jetzt heißt es hier, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Mit deinen Worten kannst du heilen. Das ist die positive emotionale Macht, die dir gegeben wurde, um mit deinen Worten etwas Gutes zu bewirken. Deine Zunge kann ein Baum des Lebens sein. Was ist der Baum des Lebens? Der Baum des Lebens ist der Baum, den Gott im Garten Eden angepflanzt hat und dessen Frucht ewiges Leben verliehen hat. 1. Mose 2, Vers 9. Und deshalb hat Gott einen Engel mit flammendem Schwert vor den Garten gestellt, nicht damit Adam und Eva nicht mehr in den schönen Garten kommen, weil da so schöne Blumen waren, sondern damit sie nicht mehr den Weg zum Baum des Lebens finden. 1. Mose 3, Vers 24 steht es. Deswegen hat Gott diesen Engel dahingestellt, um die verlorenen Menschen daran zu hindern, zum Baum des Lebens zu kommen. Keiner kann dahin kommen. Der Weg ist versperrt. Und jetzt sagen uns die Sprüche hier, dass du mit deinen Worten ein Baum des Lebens sein kannst für diejenigen, zu denen du redest. Der Engel steht davor, wir kommen nicht nach Eden, wir kommen nicht mehr ins Paradies, aber wir haben einander und wir können zueinander reden mit heilsamen Worten. Das bedeutet, dass wir mit unseren Worten Zustände erschaffen können, die paradiesisch sind. In der Person, die dir zuhört und um uns herum in der Gemeinschaft, wenn wir zusammen sind. Ich habe das schon einige Male erlebt, dass wenn jemand neu hier in Gottesdienst oder in die Gemeinde kommt, dass er sagt, die sind ja alle so nett. Was ist denn hier? Was sind denn das für Leute? Ja, die können das überhaupt nicht fassen. Jeder lächelt einen an, jeder sagt Hallo, stellt sich vor. Und das ist ein, für uns ist das ja normal, wir sind so dran gewöhnt, ja, das ist halt so in der Gemeinde. Aber wenn du von draußen kommst und so etwas nicht kennst, das ist wie aus der Verlorenheit ja, in den Garten Eden zu kommen. Auf einmal sind da Worte, Menschen, die sind freundlich zu dir. Es gibt Leute da draußen, denen war noch nie jemand freundlich gegenüber. Die haben jahrelang kein freundliches Wort gehört. Und wenn wir dann ein heilsames Wort zu ihnen sprechen, freundlich zu ihnen sind, mit Liebe zu ihnen reden, dann schaffen wir das Paradies auf Erden. Im übertragenen Sinne, ihr versteht, was ich meine, ja. Und das gilt natürlich nicht nur für die Gemeinde, sondern auch in der Ehe, wenn ihr miteinander umgeht, du und dein Ehepartner, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, unter Kollegen, in der Straßenbahn oder am Mama-Dietrich-Platz, überall sonst, wo wir hinkommen. Tragen wir diese Gewalt zum Leben. Ermutigung, Lob, Bestätigung, Freundlichkeit, sanfte Antworten, alle diese Dinge, von denen die Sprüche sehr viel reden, kannst du benutzen, um paradiesische Atmosphäre um und in Menschen zu schaffen. Also ich finde das eine gute Botschaft. Okay. Punkt B. Sprüche 18, Vers 4. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Und ihr lieben Frauen, ihr dürft da ruhig auch euch mit einsetzen. Ihr müsst euch nicht ausgeschlossen fühlen. Ihr könnt auch sagen, die Worte einer Frau sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Zumindest die Worte meiner Frau. Da kann ich das auf jeden Fall sagen. Gibt bestimmt auch Frauen, da ist das nicht so. Durch Worte kannst du der Weisheit, die Gott in deinem Herzen hat, wachsen lassen, Ausdruck verleihen. Der einzige Weg, oder eine der wenigen Wege, wie die Weisheit, der einzige stimmt nicht, eine der wenigen Wege, wie die Weisheit, die Gott in deinem Herzen geformt hat, rauskommen kann, ist über deine Worte. Und du kannst den anderen Anteil geben. Und Weisheit ist ja nicht nur, dass ich irgendwie kluge, clevere Antworten habe und irgendwie bei Wer wird Millionär alle Fragen richtig antworten kann. Das ist nicht Weisheit, sondern auch die Art und Weise, wie ich rede, mit meiner Freundlichkeit, mit meiner Sanftheit, mit meiner, dass ich dem anderen zuhören kann. Auch das gehört zur Weisheit dazu. Ich hatte schon gesagt, dass das Buch der Sprüche einen Brunnen von Weisheit in unserem Herzen schafft. Und aus dem können wir schöpfen. Und je länger wir mit Jesus gehen, desto tiefer wird dieser Brunnen und wir können uns einander damit beschenken. Und so hat es Gott übrigens auch angelegt, auch in Gemeinde, dass wir einander brauchen. Ihr braucht mich. Und ich brauche euch. Niemand von uns hat die ganze Weisheit, ja, sondern wir geben einander Anteil von dem, was Gott in uns geformt hat. Tiefe Wasser, Gott formt einen, hatte ich schon gesagt, einen tiefen Brunnen der Weisheit in uns. Sprudelnder Bach, diese Worte der Weisheit können uns erfrischen, aber auch reinigen. Gedanken der Torheit und von Mangel an Weisheit können abgewaschen werden, wenn wir uns in diesen sprudelnden Bach hineinbegeben. Und sie sind eine Quelle der Weisheit. Wer Weisheit hat, wird noch mehr Weisheit bekommen. Das ist auch wieder so ein Satz, ne? Das sagten die Sprüche ganz oft. Wenn du Weisheit hast, geh hin, kauf dir Verstand, kauf dir Erkenntnis, hol dir noch mehr Weisheit. Halleluja. Wir können das miteinander teilen. Und C, Beliebtheit. Meistens wird ja in christlichen Kreisen über Beliebtheit eher negativ gesprochen, aber das wäre zu kurz. Es gibt eine negative Beliebtheit. Jesus sagt, wenn alle gut von euch reden, wehe euch, wenn alle gut von euch reden. Also er sagt, wenn ihr niemanden habt, der schlecht über euch redet, wenn ihr niemanden habt, der euch feindlich gesinnt ist, dann ist irgendwas verkehrt, dann stimmt ja irgendwas nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch Jesus in Gunst gewachsen ist, bei Gott und bei Menschen. Sprüche 16, Vers 13. Gerechte Lippen gefallen den Königen wohl, und wer aufrichtig redet, macht sich beliebt. Durch die Art und Weise, wie du reden kannst, kannst du dich beliebt machen. Das ist eigentlich cool. Und so einfach, wenn wir uns das annehmen, dass die Weisheit aus uns heraussprudelt, dass wir heilende Worte sprechen, dass wir aufrichtig reden, eben nicht diese falschen Lippen haben, dann machen wir uns beliebt. Menschen bekommen das mit, was du für jemand bist. Dass du eine aufrichtige Person bist. Dass wenn du etwas sagst, dass du es auch wirklich so meinst und nicht dann irgendwo anders dann doch was anderes wieder sagst. Integrität nennt man das. Wir lesen von der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 47, dass die erste Gemeinde Gunst hatte beim ganzen Volk. Und das hatte mit der Art und Weise zu tun, wie sie gelebt haben. Mit der Art und Weise, wie sie geredet haben, wie sie sich gegeben haben. Das ging so weit, dass in Antiochia dann später die Heiden gesagt haben, das sind Christen, weil die alle wie kleine Christusse gelebt haben. Ihr Leben hat etwas ausgestrahlt. Sie haben ihr Reden hat etwas ausgestrahlt, dass sie gewusst haben, das ist etwas Besonderes. Und dann waren das die ersten Christen, diesen Titel, den wir auch heute noch verwenden. Das war eigentlich wie eine Auszeichnung, wie ein Orden. Das sind welche, die gehören zu Christus. Die leben so, dass sie zu Christus gehören. Und so will ich auch leben. Durch aufrichtiges Reden zeigst du anderen, dass du integer bist. Du sagst, was du denkst, und du denkst, was du sagst. Du genießt das Vertrauen und die Achtung von Menschen. Ein Beispiel davon ist mir noch eingefallen, während der Vorbereitung waren die Täufer, und damit schließe ich jetzt. Enrico und Paul, ihr könnt gerne schon davon kommen. Die Täufer waren eine Bewegung, eine Erweckungsbewegung nach der Reformation. Die Reformation war ja sehr theologisch, theoretisch. Sie hatte sehr viel politische Macht mit im Spiel. Wir stellen uns das manchmal so rosa-rot vor, dass sie sich auf einmal im Mittelalter alle bekehrt haben. Das war nicht so. Es war sehr viel Politik im Spiel, sehr viel Theorie im Spiel und sehr viel Macht, die neu verteilt wurde. Die Täufer waren etwas anderes. Die Täufer waren eine Erweckungsbewegung. Sie wurden als Täufer bezeichnet, als diejenigen, die sich nochmal haben taufen lassen, Baptisten. Das war eine Beschimpfung, eine Beleidigung. Und sie haben massiv gelitten unter Verfolgung von der katholischen Seite und von der lutherischen, evangelischen Seite. Sie wurden massiv verfolgt. Aber eines hat man den Täufern immer zugute gehalten. Da gibt es also offizielle Gerichtsdokumente, dass sie sich immer tadellos verhalten haben. Und dass man anhand ihres Lebenswandels sie nie hätte anklagen können. Und da gab es einen, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ich habe es mir jetzt nicht rauskopiert, der wurde angeklagt, dass er ein Täufer sei. Und da hat der Richter festgehalten, na Moment, der zettelt Streit an, der ist bekannt als selbstsüchtig und der dringt, das heißt, das kann gar kein Täufer sein, und der wurde freigesprochen. Sie haben auf eine bestimmte Art und Weise gelebt, an derer man sie erkannt hat. Viel besser als an irgendwelchen Bekenntnissen oder am Kleidungsstil oder dass die Frauen Röcke und ein Kopftuch tragen oder dass wir Männer immer einen Kragen haben, ist unsere Integrität, unser Charakter, unsere Aufrichtigkeit. Okay. Tod und Leben. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Vater, wir danken dir, dass du uns ein so mächtiges Werkzeug, ein so mächtiges Instrument mitgegeben hast, dass du uns damit ausgestattet hast, mit dieser Fähigkeit, Worte zu sprechen, zu reden. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu Menschen machst, die die Zunge lieben, die die Gewalt der Zunge lieben. Und die dieses Geschenk zu schätzen wissen, die nicht unbedacht dahin plappern, denn es steht geschrieben, für jedes unnütze Wort müssen wir Rechenschaft ablegen. Zu reden bedeutet, in deinem Bild geschaffen zu sein. Wir danken dir dafür, Herr. Und Herr, wir bitten dich, dass du aufdeckst, wo unsere Zungen, wo unsere Worte eine Gewalt zum Tod gewesen sind. Wo wir Gewohnheiten haben, in einer gewissen Art und Weise miteinander zu sprechen oder in unserer Beziehung miteinander zu reden, in unserer Ehe oder mit Kollegen, die schädlich ist und die Tod bringt. Offenbare uns das, weil wir selber können das oft gar nicht sehen, weil wir so in eingefahrenen Bahnen sind. Herr, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen dein Licht, um das zu verstehen, um das zu erkennen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns zu einem Baum des Lebens machen möchtest. Heilsame Worte sind ein Baum des Lebens. Herr, wir bitten dich, dass du die Netzwerkgemeinde zu einer Gemeinschaft machst, in der wir heilsame Worte sprechen. Nicht von heute auf morgen irgendwie ganz schnell und irgendwie jetzt strengen wir uns mal alle an, sondern Herr, forme Weisheit in uns, dass wir eine Atmosphäre, eine paradiesische Atmosphäre in unserem Miteinander gestalten können. Und dass das passiert, was geschrieben steht. Dass an der Liebe, die wir zueinander haben, die Welt erkennen wird, dass wir deine Jünger sind. Mach uns zu einer aufrichtigen, zu aufrichtigen Personen, die sagen, was sie denken und denken, was sie sagen, Herr. Je nachdem, was dich jetzt angesprochen hat oder was irgendwie dir jetzt hängen geblieben ist, ich möchte dir Mut machen, wenn wir jetzt das nächste Lied singen, nimm das ins Gebet. Rede mit Jesus darüber. Fang einen Dialog mit Jesus an. Jesus, es reicht uns nicht, dass wir das jetzt alles gehört haben, irgendwie schönes, neues Wissen haben, sondern forme in uns Weisheit. Mach unsere Zungen zu einem Baum des Lebens.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.